Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Moin und herzlich willkommen zu dieser Episode von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute habe ich einen Gast, der sich mit Wasser auf eine ganz besondere Weise beschäftigt. Er ist Diplompsychologe, Magisterpädagoge, Neurofeedback-Therapeut sowie Yoga-, Prana- und Meditationslehrer. Und in seiner täglichen Arbeit nutzt er das Medium Wasser auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Er ist Sportpsychologe und unterstützt Leistungssportler. Und er weiß, von was er spricht, denn er war dreifacher deutscher Mannschaftsmeister und zweifacher süddeutscher Vizemeister im Judo. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen hat er sich auf die Behandlung von Autismus, ADHS, Sprach- und Sprechstörung sowie Entwicklungsverzögerung spezialisiert. Und in seiner Arbeit mit der Prana-Heilung nutzt er das Wasser als aktivierendes und heilendes Element. Darüber und über seine Arbeit als Psychologe sprechen wir in dieser Episode von Wasserkünste. Mein heutiger Gast sagt, Gesundheit und Wohlbefinden sind Voraussetzungen für ein glückliches und erfolgreiches Leben. Es ist wichtig, diese Ressourcen bewusst zu erhalten. Dabei möchte ich sie unterstützen, damit sie so leicht durchs Leben gleiten wie ein Surfer auf der Welle. Und dieser Satz macht ihn zu einem perfekten Gast für meinen Podcast. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Gernot Würer über Wasser in der Psychologie.
Unser Gehirn, das besteht zu 75-80% aus Wasser und es ist ja das wichtigste Organ, was wir haben. Aber jeder größere See oder das Meer, das öffnet den Horizont und da gibt es wirklich Forschung dazu, dass dann das Gehirn in so einen Entspannungsmodus wechselt, aber nicht nur das Gehirn, sondern auch das Nervensystem. Hat man das tatsächlich auch gemacht in der Volksmedizin oder in der Naturheilkunde, dass man, wenn jemand krank ist, eine Schüssel mit Salzwasser unter das Bett stellt. Wasser, im Wasserspiel, das beruhigt viele autistische Kinder, die unruhig sind.
Moin Gernot, wie geht's dir und was machst du gerade? Ich freue mich riesig, dass du heute Gast in meinem Podcast bist.
Ja, guten Morgen Jörg. Ich sitze hier in meinem etwas umgestalteten Wohnzimmer. Damit wir einen guten Klang haben, habe ich es umgestaltet und mir geht es sehr, sehr gut, weil ich mich sehr freue auf diesen Podcast und auch dir eigentlich sehr dankbar bin, dass du mich gefragt hast, weil ich natürlich, obwohl ich von Wasser schon davor sehr begeistert war, jetzt natürlich mich intensiv auch darauf vorbereitet habe und einfach nochmal so viel gelernt und erkannt habe, dass das einfach richtig klasse ist und ja, für mich persönlich, aber auch für meine Arbeit als Therapeut. Und genau, mir geht's gut, also vor allem auch, also tatsächlich habe ich das ein bisschen für mich kognitiv umstrukturiert, um gleich mal den ersten psychologischen Begriff zu verwenden. Wir haben jetzt tatsächlich in München hier seit 2 Wochen ziemlich kontinuierlich Regen, auch maßvollen Regen, was ja total wichtig ist. Und das große Unwetter mit großen Hagelkörnern und Orkanböen ist hier in München zum Glück ausgeblieben. Und ja, deswegen freue ich mich einfach und heute rausgegangen schon mit unserem Hund. Der fand es nicht so toll, der Nieselregen von oben, aber ich bin dankbar dafür und sehe das jetzt eher positiv, wenn es regnet.
Es ist schon ein Paradigmenwechsel mittlerweile, stelle ich zumindest bei uns auch fest. Wir haben tatsächlich seit März, also für alle, die das irgendwann mal später hören, diesen Podcast, wir sind im Juni 2025 und Schleswig-Holstein hat nahe schon eine Dürre hinter sich. Also wir haben seit März wirklich so wenig Regen gehabt, dass so ein schöner Landregen, wie man ihn ursprünglich ja mal genannt hat, der dann gleichmäßig über mehrere Tage fließt, der wäre für uns extrem wichtig. Und das finde ich schon super spannend. Das ist auch ein wunderbarer Einstieg in das Thema Wasser, was das mit uns macht. Du bist ja, wir haben uns im Prinzip über LinkedIn kennengelernt und wie das so meine Art ist, ich bin neugierig und ich frage, wenn Menschen sich mit mir vernetzen oder wenn ich mich mit ihnen vernetze, ob vielleicht der andere mal Lust hat, bei mir im Podcast mitzumachen. Und bei dir hat das super gepasst, weil du Psychologe und Heilpraktiker für Psychotherapie bist. Jetzt für unsere Zuhörer einmal vorneweg, wer ist Gernot Würer? Was macht ihn aus? Wo kommt er her? Was tut er im wahren Leben?
Also ich bin Diplompsychologe und Magisterpädagoge, arbeite in eigener Praxis hier in München, direkt in der City am Sendlinger Tor und mache vor allem Neurofeedback-Therapie, aber auch Psychotherapie. Vor allem habe ich viel mit autistischen Klienten zu tun. Und ja, ich habe nicht, also prinzipiell therapeutisch gearbeitet, sondern habe auch lange als Sozialkompetenztrainer gearbeitet, und als Seminarleiter, also Sozialkompetenztrainer für autistische Menschen und Seminarleiter für auch zum Beispiel Kinder, Geschwisterkinder, die autistische Geschwister haben, aber auch für Fachleute. Und ich komme sozusagen so aus diesem Bereich Coaching eher, Training. Bin ja auch lange Judo-Trainer gewesen, habe mit Kindern vor allem gearbeitet. Und was mich ausmacht, ist eher so ein bisschen ein, sage ich mal, ein Ansatz, der die Menschen selber ermächtigt, der sie nicht als krank psychisch sieht oder Sachen pathologisiert, sondern eher die Persönlichkeit sieht und die Selbstheilungskräfte, die der Mensch in seiner Psyche und auch in seinem Gehirn hat, ja, unterstützen möchte.
Jetzt hast du schon ein paar Begriffe genannt und ich in der kurzen Einleitung auch. Ja, wir sprechen von Psychologie, von Psychotherapie, von Psychiatrie, von Neurofeedback, von Sportpsychologie auf deiner Seite, ja auch Psychoanalyse. Kannst du uns einen kurzen Abriss, eine kurze Definition dieser Begriffe geben, damit die für das weitere Gespräch der ein oder andere oder die ein oder andere auch weiß, um was es geht?
Ja, gerne, weil da gibt es tatsächlich immer noch Wissenslücken, auch bei vielen Klienten. Also fange ich mal mit dem Einfachen an. Ich bin Psychologe. Der Begriff ist auch tatsächlich geschützt. Das heißt, ich habe einen Master in Psychologie. Also damals war es noch ein Diplom, ja. Also ich bin noch Diplompsychologe, aber das gibt es ja bei Psychologie nicht mehr. Das heißt, es ist eine Person, die hat ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Wenn man Heilpraktiker für Psychotherapie bin ich auch. Ich musste aber keine spezielle Ausbildung und Prüfung dafür ablegen, sondern wenn du als Psychologe ein abgeschlossenes Studium hast und im Masterstudiengang auch klinische Psychologie hast als Schwerpunkt, dann kannst du, so war es damals zumindest bei mir, mit einer Fortbildung in einem Bereich, kannst du dir quasi diese Heilpraktikererlaubnis quasi direkt holen vom zuständigen Gesundheitsamt, ohne dass du eine Prüfung ablegen musst. Das hat dann verschiedene Vorteile. Du kannst im Rahmen des Heilpraktikergesetzes auch Rechnungen schreiben, also Heilpraktiker für Psychotherapie. Mhm. Und du bist automatisch natürlich dann auch ganz klar in dieser Schiene drin, dass du als Therapeut arbeitest und nicht unter die Mehrwertsteuerpflicht fällst. Genau. Dann gibt es Psychiater. Psychiater sind immer Ärzte, die ein abgeschlossenes Medizinstudium haben, also die haben, glaube ich, sogar 3 Staatsexamen, eine Approbation und eine Facharztausbildung im Bereich Psychiatrie. Da gibt es dann noch die Unterscheidung Kinder-Jugendpsychiatrie und Erwachsenenpsychiatrie. Und zu diesen Personen geht man, wenn man zum Beispiel offizielle Diagnosen braucht und auch für Anträge bei Ämtern zum Beispiel. Da braucht man ein Gutachten von einer Psychiaterin oder einem Psychiater. Das kann kein Psychologe machen. Die Psychologen arbeiten zwar dann für die Psychiater und machen dann so die Tests, aber der Psychiater muss auch als Arzt dafür das bestätigen, dass es keine körperlichen Ursachen hat, die psychischen Probleme, die die Person hat. Das ist so der Hintergrund. Dann Psychoanalyse oder Psychotherapeut, das ist auch nochmal ein anderer Begriff. Also ich darf mich nicht Psychotherapeut nennen, weil ich keine offizielle Ausbildung in Psychotherapie gemacht habe, die man mit einer Approbation abschließt. Ich kann trotzdem Psychotherapie ausüben, weil ich Heilpraktiker für Psychotherapie bin und da auch die Erlaubnis der Ausübung der Heilkunde auf dem Gebiet der Psychotherapie habe. Aber der Begriff Psychotherapeut oder psychologischer Psychotherapeut genau genommen ist geschützt. Den dürfen nur Leute führen, die eine Approbation haben. Und damit können sie quasi auch eine Kassenzulassung sich holen als Psychotherapeuten.
Und das Thema Neurofeedback?
Ah ja, genau. Neurofeedback, ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht noch Psychoanalyse. Es gibt im Wesentlichen 2 große Richtlinienverfahren in der Psychotherapie. Das eine ist Verhaltenstherapie, also die ist aber nicht allein aufs Verhalten reduziert, sondern wird auch meistens breiter ausgerichtet. Es werden Gespräche geführt. Es werden natürlich auch Kognitionen mit einbezogen. Und dann gibt es das andere Richtlinienverfahren, das ist die Psychoanalyse oder die tiefenpsychologisch orientierten Therapieformen. Das basiert dann die Psychoanalyse immer noch auf dem Urvater Sigmund Freud. So, mal dazu. Neurofeedback ist computergestütztes Gehirntraining, bei dem das wissenschaftlich erforscht wurde, dass es schon relativ lange gibt, obwohl es teilweise gar nicht so viele Leute eigentlich kennen. Also das wurde schon Ende der 60er Jahre entdeckt quasi, dass man das beim Menschen, damals bei Epilepsie auch anwenden kann und es dann sehr heilsam wirkt. Und Neurofeedback ist halt quasi, es wird die Gehirnaktivität gemessen, die elektrische, und die wird dann natürlich verstärkt, weil das ja ganz kleine Spannungsschwankungen sind, die man an der Schädeloberfläche misst, und dann möglichst mit wenig Zeitverlust, also idealerweise fast in Echtzeit, über einen Computermonitor dem Patienten und damit auch dem Gehirn gezeigt. Das heißt, das Gehirn sieht sich selber beim Arbeiten im elektrischen Bereich. Und das Faszinierende dabei ist, du musst zwar gucken, dass du dem Gehirn einen Bereich zeigst, den es nutzen kann, aber wenn du den richtigen Bereich ausgewählt hast, und das macht die verschiedenen Methoden eben aus, welchen Bereich zeigt man dem Gehirn, dann kann das Gehirn damit letzten Endes seine Selbstheilungskräfte aktivieren und Fehlregulationen erkennen oder dass es zum Beispiel ein zu hohes Erregungsniveau insgesamt hat, aber auch bestimmte Gehirnbereiche stärker vernetzen, die zu wenig vernetzt sind. Also eigentlich geht es bei Neurofeedback um die Verbesserung der Selbstregulationsfähigkeit des Gehirns. Also Oberbegriff praktisch die Selbstheilungskräfte des Gehirns.
Das klingt für mich ein bisschen wie Gehirntraining, also tatsächlich dem Gehirn dabei zu helfen, zu trainieren, besser zu werden.
Richtig, genau.
Genau. Das ist eine wunderbare Überleitung zum letzten Punkt, Sportpsychologie. Da lasse ich dich nicht raus, weil das passt zu dir einfach so.
Okay. Sportpsychologie, also bedeutet, dass man Sportlern dabei hilft, noch besser zu werden, vor allem im Bereich Emotionen, aber auch im mentalen Bereich, aber auch Sportler, die psychische Probleme haben oder belastet sind, zum Beispiel durch Verletzungen im Reha-Prozess oder durch, ja, die leiden ja unter teilweise auch psychischen Problemen, wegen des hohen Leistungsdrucks oder in manchen Sportarten, wo das Gewicht eine Rolle spielt, können die eventuell sogar Essstörungen entwickeln, die Sportler. Und das heißt, immer wenn es sportbedingte psychische Probleme gibt, kann man zum Sportpsychologen gehen. Oder wenn man jetzt einfach die Leistung noch verbessern will, gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten, dass der Sportpsychologe oder die Sportpsychologin einem unterstützen.
Jetzt warst du ja selber viele, viele Jahre sehr aktiv im Sport und auch leistungsmäßig ja im Sport sehr aktiv und erfolgreich. Wenn ich jetzt auf deine Webseite gucke, dann ist da mein Thema, nämlich das Thema Wasser, doch sehr präsent. Was verbindet dich mit dem Wasser?
Also das Wasser ist ja der Ursprung des Lebens und wirklich omnipräsent. Also mir ist das jetzt echt in den letzten 2 Wochen nochmal so bewusst geworden, als ich dann darüber nachgedacht habe, wo mir überall schon Wasser im Bereich Psychologie begegnet ist. Und mir ist dann so viel eingefallen, was ich gar nicht mehr so präsent hatte. Und Wasser ist einfach... Damit verbinden die meisten Menschen sehr viel positive Dinge einfach. Ja, so Surfen oder Baden oder Sommer im See und Urlaub am Meer und Wasser trinken ist klar, das weiß jeder, dass das gesund ist, dass wir die meisten Menschen tatsächlich zu wenig wirklich Wasser trinken. Und ja, so habe ich das gar nicht so bewusst entschieden, sondern das hat sich so ergeben, dass ich dann diese Bilder genommen habe oder diesen Surfer auf meiner Neurofeedback-Homepage, der sozusagen auf dieser Welle surft, genau. Und weil das einfach so ein ganz schönes Bild ist für diesen Kontakt, auch im Flow sein, aber auch, ja, letzten Endes zu erkennen, wir sind ein Teil der Natur und damit sollte man auch, ja, das berücksichtigen. Und ja, das ist dann wieder der Bogen zu meinem ursprünglichen Ansatz zu sehen, wir haben viele Stärken in uns und Ressourcen, die man nutzen kann, auch wenn man jetzt psychische Probleme hat, selbst wenn man sehr gravierende psychische Probleme hat.
Du hast es gerade schon gesagt, Wasser wird so ein bisschen ambivalent auch betrachtet oder kann so betrachtet werden. Also wir haben die Immobilienpreise in Wassernähe, gehen so ähnlich wie in München einfach immer nur nach oben. Die kennen keinen anderen Weg mehr. Und trotzdem haben wir durch die Klimaveränderung oder den Klimawandel eine steigende Überschwemmungsgefahr und das in rasantem Tempo. Wir haben trotzdem, und das ist so spannend, ich hatte das in einem meiner letzten Podcasts, eine Finnin zu Gast. Und in der Recherche ist mir dann untergekommen, dass die Finnen zum 5. Mal, jetzt 2025, zum 5. Mal in Folge zum glücklichsten Volk der Menschheit oder der Menschen der Welt gekürt wurden. Und Annelie meinte, das hängt sehr, sehr stark auch mit dem Wasser zusammen. Also Wasser hat irgendwie immer seine Wellen im Spiel. Und Was fasziniert uns oder aus deiner Sicht als Psychologe so am Wasser, dass wir sogar die Gefahren ausblenden, also auch den Totalverlust? Und du nutzt es ja auch wahrscheinlich eventuell im Neurofeedback, ne?
Ja, genau. Ja. Also zum Beispiel beim Neurofeedback ist es so, da gibt es verschiedene Methoden. Unter anderem gibt es das Alpha-Theta-Training, das ist sozusagen so ein Tiefenentspannungstraining. Also da kommt man quasi durch Neurofeedback, kann sich das Gehirn selber in so eine tiefe Trance versetzen. Also selber, da braucht man keinen Hypnotherapeuten dazu. Und da werden natürlich auch so Wasserlaute verwendet als Rückmeldung fürs Gehirn und so Rauschen und Plätschern, weil das einfach eine beruhigende Wirkung hat. Und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Also es ist natürlich so, dass Wasser auch evolutionspsychologisch ja wahrscheinlich eine positive oder mehr positive Assoziation weckt, weil es mit Leben verbunden ist, vor allem wenn du jetzt in der Nähe eines Süßwasser lebst. Das bringt auch Nahrung, du kannst angeln, aber auch weitergedacht, frühere Kulturen Handel treiben. Das hat eine Rolle gespielt bei Hochkulturen zum Beispiel im antiken Griechenland. Also das heißt, Wasser ist, ja, das ist der eine Aspekt, das halt wirklich so tief verankert ist, so dieses Lebenselement, das nährt dich, das versorgt dich auch, gerade mit dem, was wir am dringendsten brauchen, Wasser genau zum Trinken, aber auch diese Weite, weil letzten Endes ist Wasser ja, also außer wenn es jetzt ein enger Flusslauf ist, aber jeder größere See oder das Meer, das öffnet den Horizont und da gibt es wirklich Forschung dazu, dass dann das Gehirn in so einen Entspannungsmodus wechselt, aber nicht nur das Gehirn, sondern auch das Nervensystem.
Und das nutzt du jetzt in deinen Therapiesitzungen oder in deinem Coaching?
Ja, zum Teil. Also wenn man zum Beispiel du kannst zum Beispiel jemanden bitten, in einer Fantasiereise oder in einer Visualisierung, dir so das Meer vorzustellen, diese Weite und mit dieser blauen Farbe. Das würde automatisch dazu führen, wenn du dir sowas vorstellst, dass die Alpha-Wellen, das sind die Entspannungswellen im Gehirn, dass die hochgehen oder stärker werden. Genauso, das habe ich bisher tatsächlich nicht so explizit genutzt, eher mit diesen Vorstellungen den Raum sich vorstellen, aber man kann das super auch mit Wasser verbinden.
Das ist spannend. Es gibt ja dieses Blue Mind, diesen Blue Mind Theorie, die das beschreibt, also diese beruhigende Wirkung des Wassers auf das Gehirn. Wer sich damit beschäftigen will, ich packe da auch mal einen Link unten mit rein. Schon sehr spannend. Und das war, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch ein Surfer, der dieses Buch am Ende geschrieben hat, der diesen Effekt dann erkannt und etwas daraus gemacht hat. Du hast gerade so ein bisschen auch, ja, das Thema Trinken genannt und Trinken, damit ja Wasser und die kognitive Leistung, das hängt ja beides irgendwie mit der ausreichenden Flüssigkeitszufuhr zusammen, also Hydratation und kognitive Leistung. Ist das für dich auch ein Thema?
Es gibt eine spezielle Neurofeedback-Methode, da erhöht man die Durchblutung des Frontalhirns. Also hat man so ein Gerät auf der Stirn und das misst die Wärmeausstrahlung, die zusammenhängt mit der Durchblutung des Gehirns. Und Durchblutung hängt eng zusammen mit der Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff und Glukose. Und so kannst du quasi dem Gehirn zeigen, ja, hier so ist dann allgemeine Durchblutung im präfrontalen Kortex. Und fast immer ist es gut oder besser, das zu erhöhen. Also bei dem Training erhöht man einfach die Durchblutung des präfrontalen Kortexes. Und da ist es besonders wichtig, dass man den Leuten sagt, trink danach ein Glas Wasser, sonst können die Kopfschmerzen auch kommen. Gerade am Anfang, wenn sie das noch nicht gewohnt sind. Und prinzipiell würde ich jetzt auch, seitdem ich mich damit beschäftigt habe und weiß, wie wichtig Wasser fürs Gehirn ist und wie schnell man durch zu wenig Wasser trinken einen Verlust erleben kann der kognitiven Leistung, aber auch des psychischen Wohlbefindens, werde ich das sicherlich jetzt noch bewusster in meine psychotherapeutischen Sitzungen integrieren, genau.
So wie du es gerade beschrieben hast, das macht ja was mit uns Menschen und damit macht es auch was mit der Gesellschaft, wenn ich zu wenig Wasser habe, ne?
Genau, genau. Also tatsächlich ist die Belastungen, die alle Menschen betreffen, wenn man es nicht total verdrängt, ein Faktor, der insgesamt dazu führt, dass mehr Menschen Depressionen oder Ängste oder sowas, psychische Auffälligkeiten entwickeln. Also, und da ist natürlich diese Bedrohung durch den Klimawandel und diese Dürreperioden und natürlich ist das eine Belastung und natürlich kannst du persönlich was machen, aber du kannst jetzt nicht direkt das Grundproblem lösen, so dass es sofort sich was ändert. Mhm. Und da kommt natürlich so ein Ohnmachtsgefühl mit dazu. Also gerade wenn man ein verantwortlicher Mensch ist, der auch Mitgefühl hat, also zum Beispiel auch für die Pflanzen, ja, also die ja auch Lebewesen sind, dann ist das schon eine Herausforderung. Ja, also da so einen Mittelweg zu gehen, zu sagen, ich lasse mich davon jetzt nicht total runterziehen, aber ich versuche auch, es nicht dauernd nur zu verdrängen, sondern auch irgendwas in meinem Wirkkreis da dazu beizutragen, genau.
Gerade in der heutigen Zeit durch diese hohen Temperaturen, die wir auch bekommen in den versiegelten Städten, ist es ja umso wichtiger auch tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Menschen genug trinken, einfach vor dem Hintergrund, dass wir in den letzten 3 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, einen enormen Zugang an Hitzetoten hatten. Das kannten wir ja früher so gar nicht. Im Vorwege hast du mir so ein bisschen was erzählt zu einem Element in deiner täglich oder in deiner Arbeit als Psychologe und als Heilpraktiker. Da nutzt du oder hast du den Begriff Prana-Heilung genannt und hast mir da auch erzählt, dass da das Wasser durchaus eine Rolle spielt. Ich fand das unglaublich faszinierend, so dass wir das hier auf jeden Fall mal mehr oder weniger ausgiebig ansprechen wollen. Mhm.
Ja, sehr gerne. Also vielleicht erstmal kurz der Begriff Prana, das heißt ja Lebensenergie oder auch Atem, kann man es übersetzen. Der kommt aus dem Yoga. Also wenn man Yoga jetzt sozusagen vertieft und es nicht rein körperlich sieht, dann kommt man sehr schnell eben zu dem Energiekörper. Also das Yoga basiert ja auf dieser Lehre, dieser alten indischen Lehre, von dem, dass der Mensch auch einen Energiekörper hat. Und mit Yoga kannst du auch indirekt über körperliche Bewegungen darauf positiv einwirken. Aber du kannst auch ganz gezielt den Energiekörper behandeln und das ist dann Prana-Heilung. Ist auch ein Teil letzten Endes von einem ganz großen Yoga-System. Und ich habe mich jetzt näher beschäftigt mit der modernen Prana-Heilung nach Master Choa Kok Sui. Der ist sozusagen, der hat das als sich mit diesen alten Texten beschäftigt, mit seinem Team auch experimentiert und versucht quasi dieses alte Wissen und diese alten Techniken für den modernen Menschen in Industrienationen so aufzubereiten und auch diesen Anspruch des modernen Menschen gerecht zu werden, die Sachen also auch rational zu verstehen in seinem System, was man anwenden kann und wo man ganz konkret auch zum Beispiel Bewegungen hat, um Energiekörper zu heilen oder zu reinigen erstmal. Und da ist das Wasser essentiell, also Salzwasser, denn man benutzt quasi, wenn man den Energiekörper reinigt bei der modernen Prana-Heilung, eine Schüssel mit Salzwasser, damit die negative oder verbrauchte oder kranke Energie dann dort quasi reingeworfen wird und dann neutralisiert wird. Und das ist ein Aspekt des Wassers, der ja auch in der Naturwissenschaft so ist, dass Wasser Energien speichern kann, sogar sehr gute, hohe Wärmespeicherkapazität hat, ja. Und auch im energetischen Sinne, auch im Feng Shui zum Beispiel, ist auch so Energie. Wasser kann sehr viel Energie speichern und zieht sogar Energie an. Und Salz führt dazu, dass Energie neutralisiert oder wieder gereinigt werden. Und deswegen verwendet man Salzwasser bei der modernen Prana-Heilung, weil es der sicherste Weg ist, schmutzige Energie sozusagen zu entsorgen und zu neutralisieren.
Ist das dann vielleicht auch ein Grund, warum Menschen, wenn sie so ein bisschen angespannt sind, gerne im Salzwasser baden, also im Meer baden zum Beispiel?
Ja, genau. Also ich wollte vielleicht noch was dazu sagen. Also tatsächlich auch in der Volksmedizin, also wenn jemand von den Zuhörern vielleicht noch eine Großmutter hat, die so 80, ja wahrscheinlich eher 85 und älter ist, da hat man das tatsächlich auch gemacht in der Volksmedizin und in der Naturheilkunde, dass man, wenn jemand krank ist, eine Schüssel mit Salzwasser unter das Bett stellt. Ja, und das ist genau, das heißt, das ist in allen Kulturen enthalten, dieses Wissen, nicht nur im Hinduismus, ja. Auch diese Energieheilung findest du in allen Kulturen, also auch zum Beispiel in Mitteleuropa. Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Und natürlich, Aufenthalt am Meer. Ja, Kur am Meer, gerade bei so Atemwegserkrankungen, ist jetzt nicht nur der schulmedizinische Aspekt, diese frische Salzluft, ja, sondern auch der energetische Aspekt, ja, dass du halt durch die Luft gereinigt wirst und natürlich erst recht, wenn du im Meer badest, ist nochmal eine, also auf den Energiekörper jedenfalls, eine viel intensivere Reinigungswirkung hat, als wenn du in einem Süßwassersee badest.
Also ich habe bei mir zu Hause die Möglichkeit, baden zu gehen im Garten. Jetzt im Süßwasser natürlich, nicht im Salzwasser. Und kann das sehr gut nachvollziehen. Also wenn ich nach zum Beispiel einem anstrengenden Tag oder sowas nach Hause komme oder nach einem Gespräch, ich war längere Zeit als Schiedsmann unterwegs. Also bei euch in Bayern heißen die, glaube ich, Friedensrichter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wenn du dann nach so einem doch intensiven Gespräch, das manchmal ja sehr emotional aufgeladen ist, und du nimmst das als Schiedsperson dann alles mit, weil du ja quasi der Katalysator bist und versuchst, die Menschen dann zusammenzubringen. Und wenn du es dann geschafft hast, ist es schön. Auf der anderen Seite bist du so, oder ging es mir so, war ich so aufgeladen mit diesen Dingen, wenn ich danach in den Teich gegangen bin, bin einmal durchgeschwommen oder auch ein bisschen länger durchgeschwommen, dann war das so befreiend tatsächlich. Und ich habe immer gesagt, ich muss das jetzt mal abwaschen von mir. Und dann war das im Wasser und war super. Also ich kann es auch nicht erklären, woher es kam, aber du hast es ja jetzt gerade so ein bisschen angefangen zu erklären. Ich fand das unglaublich faszinierend.
Ist wahrscheinlich so ein Naturteich oder auch, gell?
Ja.
Also ja, das ist natürlich nochmal anders. Also wir haben diese Naturbäder, die benutzen ja wirklich die Kröten und diese, das finde ich ja total faszinierend. Also diese Naturbereiche, wo es die Tiere sind mit Schilf und Kröten, um das Wasser, was die Menschen sozusagen verschmutzt haben, zu reinigen, und die brauchen kein Chlor. Und natürlich, klar, wenn überall, wo Natur mit im Spiel ist, da ist natürlich viel mehr Zirkulation an Energien da, und Wasser an sich reinigt auch energetisch, natürlich auch eine Dusche. Also das Schwimmen durch den Teich ist natürlich energetisch auch reinigend, vor allem wenn es ein Naturteich ist. Und dann kommt natürlich noch der Effekt hat, den tatsächlich Wasser physiologisch auf den Körper auch ausübt. Da gibt es ja auch Studien dazu. Diese Schwerelosigkeit gleichzeitig mit diesem Druck auf den Körper. Man spürt die Grenzen überall am Körper. Man kann sich wahrnehmen, den Körper. Trotzdem ist der Körper viel leichter. Ja, das hat auch eine positive Auswirkung auf die Psyche. Und natürlich dann deine positive Einstellung zum Wasser, ja, ist natürlich auch sicher ein Placebo-Effekt, der sich dann zusätzlich noch entfaltet.
Ja, genau. Mit Sicherheit. Also das ist unglaublich faszinierend. Also wir haben ja hier den großen, großen Luxus in diesem wunderschönen Land, dass wir zwischen zwei Meeren leben. Ja. Und unser Weg von der Ost- zur Westküste ist deutlich kürzer als der in den USA. Es ist nichtsdestoweniger genauso schön, mindestens genauso schön. Du hast gerade was erzählt zu der Großmutter, die eine Schüssel mit Salzwasser unter das Bett stellt. Das Bild werde ich jetzt wahrscheinlich so schnell nicht mehr los. Weiß man, woher das kam?
Also das ist tatsächlich dieses Volkswissen. Vielleicht ist es auch irgendwann verloren gegangen, dass es eben auch eine energetische reinigende Wirkung hat. Also man kann das natürlich auch begründen mit Salz kann Gerüche binden oder, aber das kann ich nicht genau sagen, aber die Feuchtigkeit tut auch gut, wenn jemand jetzt krank ist, Atemwegserkrankung, und natürlich der Placebo-Effekt, ja, die Oma kommt da und sagt, ja, das ist ein, also das ist natürlich auch immer da, dieses sich kümmern, aber ich glaube tatsächlich dieses Wissen um dass wir einen Energiekörper haben und dass man den auch beeinflussen kann, zusätzlich zu dem, was man für den physischen Körper machen kann. Das ist, wie ich ja gesagt habe, in allen Kulturen enthalten. Also es gibt in Australien, den Button Aborigines, bei den Schamanen, in den Native Americans, in Europa, die Priester, bei den Germanenstämmen, die haben das auch gemacht. Also genau, deswegen glaube ich, das ist vielleicht auch irgendwie genetisch auch noch in uns verankert, irgendwie als intuitives Wissen möglicherweise.
Und es wird durch dieses Verkopfte, das wir uns angewöhnt haben, ja immer weiter in so eine kleine Ecke gedrängt. Und es ist umso wichtiger für mich, dass das, oder für uns, dass es rauskommt aus dieser Ecke und dass es wieder ins Bewusstsein tatsächlich gelangt, weil ich glaube, allein der Aufenthalt am Wasser, darüber haben wir ja gesprochen, kann unheimlich viel ausmachen. Und dann so Effekte, wie du sie gerade in der Prana-Heilung besprochen hast, da brauchst du dann am Ende eben keine Chemie oder sowas dazu. Ne? Das ist ja schon unglaublich spannend, wenn man solche Praktiken dann auch umsetzen kann und jemand hat, der es kann. Das ist ja mit Schwierige, glaube ich.
Wahrscheinlich. Ja, genau. Also wenn man dafür für offen ist, dann ist das auf jeden Fall interessant. Jeder Mensch, der daran interessiert ist, kann das lernen selber. Mhm. Die Grundtechniken der modernen Prana-Heilung, das kann man sogar in einem Wochenendkurs lernen und das sofort selber auch anwenden bei sich, bei der Familie oder bei den Haustieren. Ja, die Haustiere sind immer besonders dankbare Patienten, weil die halt total offen sind und die da kann so, also für den eigenen Zweifel, den man hat, so ist es auch so schön zu sehen, weil da kann dich halt, da kannst du halt nicht sagen, ja, das ist fast nur der Placebo-Effekt, sondern dann ist es einfach so schön wie so ein kleines Wunder, so, ja. Ja, ich behandle auch unseren Hund immer mal wieder, wenn da irgendwas ist und so, genau. Ja, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Und wie gesagt, man ist nicht auf irgendeinen Guru oder ein Medium angewiesen, wie es ja manchmal so heißt, in Kreisen, sondern jeder Mensch, den das interessiert und der offen dafür ist, kann es selber lernen und auch sofort auch umsetzen auf eine ganz systematische Art, auch, dass er auch versteht, was tue ich da eigentlich. Also nicht nur so dieses, ich lege jetzt ominös meine Hand auf und dann passiert irgendwas, nee, sondern es wird ganz genau erklärt, okay, da ist das Energiezentrum, bei den Beschwerden musst du das reinigen, das machst du so und so mit der Bewegung, dann schmeißt du die schmutzige Energie ins Salzwasser, dann spürst du nochmal, vielleicht man lernt dann auch so ein bisschen Energie zu spüren mit der Hand, okay, und dann nehme ich Energie aus der Luft auf, mit der einen Hand, durch Atmung kann ich das noch ein bisschen erleichtern und leite dann, wo auch immer mental natürlich, in der Vorstellung muss man so ein bisschen mit dabei sein natürlich, sich konzentrieren und dann leite ich da die Energie, die ich aufgenommen habe aus der Luft, an die Stelle, die frische Energie. Und das hilft tatsächlich dann, die Selbstheilungskräfte des physischen Körpers zu beschleunigen. Ja, also die Energie hilft, den physischen Körper sich einfach schneller wieder zu heilen. Genau. Das sind so schon die wichtigsten Grundprinzipien der modernen Prana-Heilung.
Ich finde schon spannend, dass wir dieses Thema Natur heute auch in die Medizin wieder ein bisschen mehr mit einbringen, also in alle Aspekte der Medizin. Die Japaner haben ja das Waldbaden irgendwann mal erfunden und Achtsamkeit, Quality Time. Mhm. All das zahlt ja mittlerweile auch ganz stark auf die Psyche ein, ne?
Ganz genau. Und für mich war eine ganz wichtige Erkenntnis oder vielleicht, also nochmal das mir so bewusst zu machen und zu verstehen, dass das Wasser, dass uns das helfen kann, zu erkennen, dass wir ein Teil der Natur sind. Ja, also weil unser Körper, also unser Gehirn, das besteht zu 75-80% aus Wasser. Und das ist ja das wichtigste Organ, was wir haben, ja, was alles quasi steuert und an allem beteiligt ist. Und unser Körper, ja, je nachdem, abhängig von Alter und von Geschlecht, besteht ja bis zu 70% aus Wasser. Und wie wichtig auch es ist, regelmäßig Wasser zu trinken. Man müsste ja meinen, das ist mir jetzt auch nochmal so bewusst geworden und ich habe das jetzt auch viel bewusster wieder gemacht, so in der Früh, erstmal nach dem Aufstehen, ich bin manchmal so ein bisschen morgenmuffelig, dass ich dann erstmal wirklich mir die Zeit nehme und 2 Gläser Wasser trinke. Mhm. Und das hilft schon, ja. Das hilft schon, weil wenn man es einem nicht gut geht, dann erstmal hinsetzen, ein Glas Wasser nehmen, in dieser Haltung der Dankbarkeit, wir haben Zugang zu sauberem Wasser, sicheren Zugang zu sauberem Wasser, wir müssen ein bisschen Wasserhahn aufdrehen. Und dann, also das ist wirklich dieses lebensspendende Elixier, eigentlich per se ein Heilelement, ja, oder ein Heilmittel, weil weil man dadurch auch, der Körper kann dadurch Giftstoffe ausscheiden, man fühlt sich gleich besser, wenn man genug getrunken hat und das Gehirn ist leistungsfähiger. Also das kann ich jedem empfehlen, das ab jetzt wirklich zu versuchen, jeden Tag 2 Liter, das ist ja eigentlich sogar die Empfehlung der Schulmediziner, ja, mindestens, also wenn man jetzt sich nicht groß schwitzt oder körperlich bewegt oder es besonders heiß ist, soll man eigentlich 2 Liter Wasser am Tag trinken und das bewusst zu machen und verteilt, das kann echt schon so kleine Oasen des Wohlbefindens, ja, können dadurch entstehen über den Tag verteilt.
Definitiv. Und mich freut es natürlich, dass du dich bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass du quasi von Wasserkünste in meinem Podcast schon gelernt hast, dass du schon was mitgenommen hast. Ich lerne jedes Mal bei den Gesprächen und meine Podcast-Gäste jetzt auch noch. Ich bin begeistert. Du machst ja auch Meditationen, ne?
Ja.
Spielt da Wasser oder Wassergeräusche eine Rolle oder jetzt erst in Zukunft nach dieser Episode von Wasserkünste?
Also die Meditationen, die ich mache, die sind, also da kann man natürlich, also diese Natur Geräusche. Das gibt ja so Entspannungsdateien, wo nur so Naturgeräusche drauf sind, also vor allem so Wassergeräusche, ein Bachrausch. Also ich verwende die selber nicht, weil ich das direkt immer mache, auch ohne Audiodatei oder weil ich die Meditation einfach schon komplett so oft gemacht habe, dass ich das nicht mehr brauche. Aber man kann natürlich durch bestimmte Vorstellungen als Vorbereitung erstmal in diesen ruhigen Zustand kommen. Also zum Beispiel einfach erstmal sich hinsetzen und sich vorzustellen, man sitzt irgendwo am Meer und hat diese unendliche Weite, den Ozean und diese blaue Farbe, die wirkt ja auch beruhigend. Wissenschaftlich wird es auch nachgewiesen, dass das halt parasympathische Nervensystem aktivieren kann, die Farbe blau an sich. Also das wurde durch Befragungen vor allem von Personen festgestellt. Ja, also das werde ich vielleicht auch wieder mehr bewusster anwenden, auch diese Vorstellung, genau.
Ist das eher das Meer oder kann das auch am Fluss sein? Wenn ich das jetzt gerade für mich so mal in Gedanken durchspiele, dann finde ich Flüsse und Bäche unglaublich faszinierend und spannend. Mehr entspannend wäre für mich allerdings persönlich das Meer. Also wenn ich über irgendwas nachdenken muss oder ein bisschen runterkomme. Ein Fluss und ein Bach wäre, also Bach würde vielleicht noch gehen, aber ein Fluss, so wie bei euch die Isar zum Beispiel oder so. Ich glaube, die wäre mir zu aufgeregt, um da runterzukommen.
Unterschied. Also die Flüsse, also diese Weite und Offenheit ist schon ein Aspekt. Also wenn wir jetzt halt unser Fokus sich öffnet, unser visueller, dann werden automatisch Alpha-Wellen auch erhöht im Gehirn. Also das heißt, wenn wir im Stress sind, dann kriegen wir einen Tunnelblick. Das wissen wir ja, also auch also aus den Redewendungen. Diesen engen Fokus, der aktiviert tendenziell eher das Stressnervensystem, das sympathische Nervensystem. Deswegen ist es auch, hat es auch allein deswegen Nachteile, wenn man so viel auf Smartphones guckt oder auf Bildschirme. Und da kannst du zum Beispiel bewusst versuchen, während du auf dein Handy guckst, zum Beispiel trotzdem den Hintergrund wahrzunehmen, damit du nicht einen Stress erzeugst, indem du dich unnötig auf dieses Handy fokussierst. Genau, und bei Flüssen, ich glaube, die haben nochmal einen anderen Aspekt, weil da hast du dieses Rauschen, diese Bewegung drin. Es geht vorbei, es zieht vorbei. Es gibt ja auch im autogenen Training diese Vorbereitungsformel, meine Gedanken ziehen vorbei. Und dieses Geräusch, ja. Das ist natürlich auch ein bisschen was anderes, aber wirkt auch beruhigend. Genau. Und wenn ich mir zum Beispiel, ich weiß nicht, in Passau, da war ich jetzt einmal, da gibt es diese zwei, also an dieser einen Stelle, wo so eine Art Halbinsel ist, diese zwei breiten Ströme. Und da hast du halt beides, da hast du diese Weite, diese Wasserfläche, weil diese beiden breiten Ströme da zusammenfließen. Und auch das Rauschen und das ist halt auch schon was sehr Mächtiges irgendwie. Ein Fluss, ein Strom, der so groß ist und rauscht, ja. Und davon, also fließendes Wasser hat nochmal eine andere Qualität, gell?
Ja. Auf jeden Fall sehr viel Energie. Aus meiner Erfahrung stelle ich fest, wenn ich spazieren gehe, wenn ich im Wald gehe, wenn ich in Bewegung bin, habe ich bessere Ideen oder andere Ideen, mehr Ideen, bin kreativer, als wenn ich irgendwo nur sitze. Wäre das oder ist das für dich schon eine Möglichkeit gewesen oder eine Variante, mit zum Beispiel deinen Patientinnen und Patienten einfach auch mal raus ans Wasser zu gehen?
Also jetzt geht das eher nicht, aber das ist auch eine kleine Anekdote, die ich erzählen wollte. Ich habe ja sehr viele autistische Klienten von den ganz Kleinen im Vorschulalter, die jüngsten sind 4 bis Erwachsene. Und dieses Wasserspielen, plätschern einfach Wasserhahn auf und Wasser im Wasserspielen, das beruhigt viele autistische Kinder, die unruhig sind. Die lieben das, also viele. Also ich habe jetzt mehrere im Kopf, die halt besonders so unruhig auch waren. Und da muss man echt immer, wenn die dann auf die Toilette gingen und dann angefangen haben, sich danach die Hände zu waschen und dann kamen sie nicht, dann musste man sie irgendwann wiederholen, damit sie sich losreißen konnten, weil das sie so beruhigt hat. Dieses Plätschern und diese Berührung von dem Wasser, genau. Das ist natürlich etwas, was wir dann quasi damals noch im Sozialkompetenztraining mehr einsetzen konnten. Also da konnten wir auch rausgehen mit den Gruppen und da sind wir zum Teil auch in Stuttgart waren wir da in diesem Feuersee. Und das hat schon, der ist ja gar nicht so groß, aber da ist auch Natur, da sind Fische, da sind sogar Wasserschildkröten und da sind wir gerne hingegangen, als wir da noch in mein Kollege und ich in Stuttgart Sozialtraining gemacht haben.
Ja. Ja. Ja, es ist, Wasser bietet schon unglaublich viel. Und wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft guckst, mit deiner Entwicklung, mit deinem Coaching, mit deinen Therapien, glaubst du, dass sich das Thema Wasser doch noch mehr etablieren wird? Oder ist es einfach schon, je nachdem, in welche Richtung du selber tendierst, also die einzelnen Therapeutinnen und Therapeuten tendieren eh schon verhaftet, sozusagen in der Psychologie?
Nee, eigentlich viel zu wenig. Also finde ich jetzt, was ich jetzt selber integrieren werde, wäre tatsächlich den Menschen dieses kleine, was ich vorhin schon beschrieben habe, dieses Wasser-Achtsamkeitsritual, mit dieser dankbaren Haltung und diesem Wissen, dass es eigentlich ein Heilmittel ist für Seewasser, auch wenn es nur normales Leitungswasser ist, sich das klar zu machen, zu sagen, wow, das ist richtig gut für meinen Körper und für meine Psyche. Ich meine, dann entfaltet man natürlich auch so einen Placebo-Effekt, aber das ist ja super. Das werde ich, denke ich, jetzt tatsächlich integrieren. Und worauf ich tatsächlich gestoßen bin, was ich überhaupt noch nie gehört habe, auch von keinem der Kolleginnen und Kollegen, ist dieser Tauchreflex. Und das ist so einfach. Ich habe es aber leider noch nicht ausprobiert. Also ich mache sowas immer, egal was ich für Methoden habe, ich will das erstmal eine Zeit lang selber bei mir ausprobieren, um einfach auch sicher zu gehen, wie wirkt das, wo ist da vielleicht das Problem oder worauf muss man achten. Und ich weiß nicht, das hat mich jetzt so fasziniert, da bin ich jetzt erst heute drauf gestoßen, als ich mich nochmal vorbereitet habe. Das ist ein angeborener Reflex, wenn ein Wasser in unser Gesicht kommt. Und zwar diente das früher sozusagen im Überleben, weil dann ist man davon ausgegangen, okay, jetzt wird die Person irgendwie untertauchen oder das Lebewesen, das haben wohl auch Säugetiere. Und dann fährt sozusagen der Körper automatisch das parasympathische Nervensystem hoch und durchblutet vor allem die inneren Organe und kommt in so einen Energiesparmodus, der sehr beruhigend ist. Und das wird über die verschiedenen Gesichtsnerven und die Hirnnerven auch ausgelöst, dieser Reflex. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall mal experimentieren. Du brauchst einfach nur eine Schüssel Wasser. Ja. Idealerweise ein bisschen kühl, also so, was haben sie da, 12, 15 Grad. Und dann kannst du da dein Gesicht so ein bisschen reinhalten. Du musst natürlich vorsichtig beginnen. Also ich muss es auch erstmal selber ausprobieren. Und damit kannst du tatsächlich über diesen angeborenen uralten Reflex dann dich entspannen und dein Entspannungsnervensystem, das parasympathische Nervensystem hochfahren. Und das finde ich faszinierend, weil wenn du das dann noch mit einer Atemtechnik, der Atemtechnik des verlängerten Ausatmens kombinierst, also wenn du ausatmest, während du ausatmest, ist automatisch auch das parasympathische Nervensystem aktiviert und verlängertes Ausatmen, was übrigens auch in der Sportpsychologie verwendet wird, als Technik, die den Erregungszustand zu regulieren und ganz schnell, wenn man zum Beispiel bei einem wichtigen Wettkampf zu aufgeregt ist, durch verlängertes Ausatmen sich wieder ein bisschen runter zu regulieren, aber ohne die Wettkampfspannung zu verlieren. Also das werde ich auf jeden Fall mal jetzt testen über mehrere Wochen. Und das würde ich dann zum Beispiel auch Patienten empfehlen, die Ängste haben, die Zwänge als eine körperorientierte Methode, sich selber auch selbstwirksam und auch selbst mächtig zu entspannen. Ja, und das hat zum Beispiel auch was mich total fasziniert, was Wasser so mit seinem, also ein uralter Reflex, gell? Also
ja.
Erstaunlich.
Es ist sehr spannend. Mir kommt da gerade in Sinn, dass ja im Moment gefühlt in jedem dritten Wellnesshotel diese Floating-Geschichten aufgestellt werden, also große Eier, die irgendwie mit einer Salzlake gefüllt sind, in der du dann vor dich hin schwimmst und im Zweifelsfalle wird noch der Deckel zugemacht und du hast dann Musik um dich rum und treibst, musst dich nicht bewegen, bist also umhüllt vom Wasser mit schönem Licht und Musik und ähnlichen Geschichten. Für mich persönlich wäre es jetzt nichts, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das, was wir jetzt gerade in dem Gespräch hatten, dass das sehr viel in dir auslöst, also dich tatsächlich auch runterbringt. Ne?
Mhm. Ja. Genau, da gibt es auch eine Therapieform, die das nutzt. Das heißt Watsu, das wird auch bei traumatisierten Patienten, auch bei kriegstraumatisierten Patienten. Da ist man in warmem Wasser und versucht es ganz vereinfacht zu sagen. Und man schwimmt da und wird von den Therapeuten, der Therapeutin gehalten. Und dann benutzt man so verschiedene Bewegungen. Das integriert auch Shiatsu. Da kommt der Name Worte Shiatsu, Watsu. Diese Berührungen und auch, das ist übrigens auch das, der Energiekörper. Da geht es um die Meridiane und diese Bewegung, dieses sanften Wasser und dieses Urvertrauen eben, das damit zusammenhängt, wie du bist geborgen und wirst gehalten und bist schwerelos im Wasser. Und da ist jemand, der diese sanften Bewegungen mit dir macht. Und das wäre so was Ähnliches, würde ich mal sagen. Also ich habe da selber jetzt noch nicht davon gehört. Nur, dass du es halt quasi alleine machst und noch kombiniert mit Salzwasser ist natürlich ziemlich cool, finde ich. Also weil das noch diese reinigende Wirkung.
Ja, kommt doch viel wieder, vielleicht im neuen Gewand, aber es kommt wieder. Wir haben sehr viel über die positiven Aspekte des Wassers gesprochen. Und an sich hätten wir am Anfang über die negativen Aspekte sprechen müssen. Denn Wasser kann ja durchaus verstörend, bedrohlich oder auch lebensgefährlich sein. Gibt es oder hast du schon mal Berührungen mit Menschen gehabt, die tatsächlich Angst vorm Wasser haben? Also eine Wasserphobie, eine Hydrophobie, die gesagt haben.
Tatsächlich, ja. Also das ist auch eine Anekdote, die ich extra vorbereitet habe, beziehungsweise als ich über die verschiedenen Bereiche, wo ich mir Wasser begegnet ist, nachgedacht habe, ist mir ganz viel eingefallen. Und ich hatte einen Klienten, einen kleinen Jungen, der war damals, glaube ich, 4 Jahre, als er angefangen hat. Der kam wegen einer Sprachentwicklungsstörung, so ein bisschen auch Verdacht auf Autismus, aber war jetzt nicht so richtig klar. Aber er hat wenig gesprochen und er war sehr blockiert auch, so hat ihn der Vater geschrieben. Und wir haben dann ganz normal mit Neurofeedback angefangen, also erst dann mit diesem Selbstregulationstraining. Und diese Unsicherheit, also dieses bisschen gehemmt oder blockiert sein, auch das sich eben beim Sprechen auch geäußert hat, ging aber nicht so richtig weg. Es hatte zwar verschiedene positive Effekte, dass er einfach entspannter war und ein bisschen besser sich konzentrieren konnte. Und dann ist dem Vater eingefallen, und das rechne ich ihm immer noch sehr hoch an, weil er da sehr ehrlich war, dass der Junge einmal so ein Erlebnis hatte. Da waren die am Meer oder am Schwarzen Meer, was wohl sehr wild auch ist, mit, glaube ich, das war so, jedenfalls war es ein Meer, wo hohe Wellen waren. Und die Kinder waren eineinhalb, zwei Jahre. Und dann kam auf einmal, haben da so am Strand gespielt und auf einmal kam eine richtig hohe Welle. Und das hat ein Trauma verursacht bei ihm. Und der hat dann auch eine Zeit lang, wollte der gar nicht mehr sich waschen und duschen lassen danach. Und das ging natürlich nicht. Das heißt, das haben die Eltern dann ihn irgendwie dran gewöhnen müssen. Und das war wohl richtig schlimm, weil der hat halt richtig geschrien. Und aber was willst du machen? Ja, also du, genau. Und dann hat der Vater gesagt, also seitdem hat er das Gefühl, ist nochmal irgendwie sowas zurückgegangen, auch bei der Sprache. Und dann haben wir tatsächlich, was man normalerweise nicht bei Kindern in dem Alter macht, dieses Alpha-Theta-Training gemacht, ja, also dieses Tiefenzustandstraining, da muss man eigentlich die Augen zumachen, sich hinlegen und in so einen Zwischenzustand zwischen Wachsein und Schlafen kommen, ja, und ich habe dann gesagt, okay, das probieren wir jetzt einfach mal, und der war aber die ganze Zeit zappelig, und dann hat er sich mit seinem Vater auf die Liege gelegt, dann Vater meinte, er muss dazu, der war auf der Liege, hatte die Augen auf und hat sich immer wieder bewegt, und ich habe mir nur gedacht, okay, das bringt eh nichts, also, und habe das dann tatsächlich 10 oder 15 Minuten am Anfang laufen lassen. Und das hat so einen Durchbruch gebracht, der diese ganze unterdrückte Energie, die er hatte, diese Unsicherheit, dass er also nicht für sich eingestanden ist, sich immer total oft hat rückversichert bei den Eltern, und diese Ängstlichkeit, die ist auf einmal, war weg. Das ist dann leider so ein bisschen ins Gegenteil umgeschlagen. Erstmal, aber das hat tatsächlich diese Blockade ein Stück weit gelöst. Wir mussten das tatsächlich dann nur noch ein oder zweimal machen. Natürlich habe ich es dann viel kürzer gemacht, weil ich wollte ja nicht, es muss ja sanft auch gehen. Aber das hat mich sehr, sehr fasziniert, wie das geholfen hat, dieses Trauma, diese Blockade bei dem Jungen irgendwie auf dieser Ebene des Gehirns irgendwie aufzulösen oder zu heilen, ja. Und das war eine Wassererfahrung, genau. Ja.
Spannend. Ja, Wasser hat so viele Gesichter und mit jeder Welle kommt ein neues Gesicht auf uns zugeschwappt.
Ja, genau.
Super, wir sind tatsächlich schon am Ende. Wir haben fast eine Stunde miteinander gesprochen. Ja, es ging unglaublich schnell und sehr, sehr spannend für mich, weil ich wieder einiges gelernt habe. Und in der Regel stelle ich meinen Gästen am Ende immer noch mal die Frage, hast du vielleicht noch mal drei Tipps, wenn sie sich zu dem, über das wir gerade gesprochen haben, noch mal ein bisschen weiter informieren möchten oder was erleben möchten, kennenlernen möchten? Was kannst du ihnen mit auf den Weg geben?
Also Tipps, was sie selber machen können. Und also tatsächlich habe ich viel jetzt einfach von den Fragen, die ich hatte, das erste Mal tatsächlich mit einer künstlichen Intelligenz gearbeitet, also nicht mit der normalen Suchmaschine. Mhm. Und da ich da ganz genau wusste, wonach ich fragen sollte und auch dieses Wissen hatte, die Antworten zu beurteilen, war das sehr, sehr hilfreich, um meinen Horizont, also um da ganz gezielt halt Informationen zu bekommen. Also ich denke, das kann man in dem Fall tatsächlich nutzen, um Fragen zu stellen zum Thema Wasser. Dieses Ritual, was ich beschrieben habe mit dem Bewusstwasser trinken, finde ich wichtig. Und was ich besonders wichtig finde, ist, also eher so als mentale Haltung, als Einstellung zu erkennen, immer wieder zu erkennen, wir sind ein Teil der Natur. Ja, wir bestehen zum großen Prozentsatz aus Wasser, vor allem also unser Gehirn. Und sich das bewusst zu machen. Und ich finde, worauf ich immer wieder gekommen bin, ist dieses Tugend der Mäßigung oder das rechte Maß, weil Wasser kann uns das natürlich lehren, dass was passiert, wenn man Wasser kennt, die Extreme auch und ist dann zerstörerisch, ja. Mhm. Also jetzt vor allem durch den Klimawandel, aber zu erkennen, ja, okay, ich brauche nicht irgendwas übertreiben, das ist nicht gut. Also ich halte Maß, ich schaue, was tut mir gut bis zu, oder auch der Natur bis zu welchem Punkt, ist es gut, wann ist es nicht mehr gut, dann gerät etwas außer Kontrolle und ja, das vielleicht so ein bisschen sich bewusst zu machen mit dieser Haltung der Dankbarkeit und Demut, dass wir ein Teil der Natur sind. Also eine ganz positive Einstellung, die einem ja auch viel Kraft gibt, also finde ich, mit diesem ja, okay. Also zum Beispiel, um das jetzt abschließend zu sagen, man kann ja auch, wenn man jetzt große Mengen Wasser in viel zu kurzer Zeit trinkt, ist das ja wirklich gefährlich. Da muss man natürlich sehr übertreiben, ja. Also, weiß nicht, 4 oder 5 Liter innerhalb von einer halben Stunde oder so, das würde keiner machen. Also, das heißt, selbst so ein Heilmittel wie Wasser kann, wenn nicht Maß gehalten wird, eine ungute Wirkung entfalten, genau.
Ja. Ja. Super. Vielen Dank. Das war ein schöner Abschluss. Gernot, mir bleibt zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du mir, uns, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gewidmet hast und dich uns ein bisschen Einblick gewährt hast in die Welt der Psychologie und des Wassers, so wie du es erfahren hast und nutzt. Und ich bedanke mich bei dir. War ein wunderbares Gespräch, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Ja, vielen Dank dir auch, Jörg. Also war eine sehr große Bereicherung für mich. Also, dass ich sozusagen jetzt einen Grund hatte und auch sehr motiviert war, nochmal mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und es hat wirklich meinen Horizont nochmal erweitert. Und ja, also ich kann nur jedem empfehlen, sich mit dem Thema Wasser zu beschäftigen. Und dein Podcast ist ja eine gute Möglichkeit, da Impulse und Anregungen zu bekommen.
Ja, vielen Dank dafür. Und ich bedanke mich bei allen, die da draußen zugehört haben und Spaß hatten. Und wie immer bleibt mir übrig zu sagen, bleibt im Strom. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.